Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Und heute sind wir sogar hier im Studio komplett zu dritt und auch noch mit besonderem Gast, nämlich Friederike Dellert vom Fantasy Filmfest. Hallo Friederike.
Hallo.
Und an meiner Seite, wie fast immer in letzter Zeit, Christoph Petersen, unser Chefkritiker.
Hallo
Christoph.
Hallo Sebastian.
Und ja, wir wollen heute ein bisschen übers Fantasy Filmfest sprechen und wir wollen aber deswegen zum Anlass nehmen, auch über Follow Me sprechen. Ein Film, der jetzt im Juli bei den Fantasy Filmfest Nights Premiere hatte und der jetzt demnächst auch fürs normale Volk ins Kino kommt.
Nicht demnächst, jetzt, heute.
Genau, demnächst jetzt heute, wenn ihr das quasi hört, am Donnerstag. Darüber wollen wir jetzt auch reden. Eine interessante Filmauswahl, wie ich fand. Vielleicht kurz, worum es geht. Es geht um einen Influencer, der von seinen Freunden einen Escape Room-Ausflug in Moskau geschenkt bekommt. Und da fliegen sie dann hin und sind alle ganz happy. Und es wird halt live gestreamt und was weiß ich nicht alles. So die typischen Influencer-Sachen, die man halt so macht. Und im Laufe des Films geht sehr viel schief und sehr viel wird sehr merkwürdig und auch sehr brutal. Aber da kommen wir vielleicht dann dazu, wenn wir irgendwie noch zu einem kleinen Spoiler-Teil kommen. Ja, erstmal vielleicht für dich, Friederike, wie kommt ihr denn überhaupt an solche Filme? Also werden die euch geschickt oder sucht ihr euch die selber aus?
Es ist immer eine Mischung. Also prinzipiell ist natürlich unser Job, dass wir möglichst so einen Überblick haben, was an Genre so weltweit sozusagen so ein bisschen terminlich auch in Reach ist. Und dann bin ich natürlich in engen Kontakt mit allen deutschen Verleihern und wir diskutieren dann die Lineups und gucken, was vielleicht interessant ist, gemeinsam zu machen. Und dann bin ich aber auch mit den weltvertriebenen internationalen Firmen in Kontakt. Also wir buchen auch Filme international direkt vom Lizenzgeber. Also es ist eine Mischung.
Und ich meine, ich kann mir vorstellen, du guckst wahrscheinlich viele Filme. Was war jetzt so an Follow Me, wo ihr gesagt habt, okay, den zeigen wir jetzt im Programm?
Also ich finde, er hat eine schöne Kombination in dem Sinne, dass er halt so ein bisschen mainstreamiger verpackt ist, ja, gut aussieht auch und hat so ein bisschen was von, hatte mich erinnert an Hostel, an Saw ein bisschen und das halt auf eine moderne Weise jetzt mit diesem Social Media Aufhänger und das fand ich eigentlich originell und hat Lust gemacht.
Man muss ja auch mal dazu sagen, das ist jetzt der erste Film mit Social Media Protagonist ever, der einen nicht zu Tode nervt, ja?
Sagst du.
Sag ich. Also ich muss.
Hat er sehr
ja, man kann ja auch schon diese Grundsachen, aber meistens sind ja diese Social Media Heinis in Filmen totale Klischees und irgendwie so selbstverliebte Ekelbolzen. Und der hier hat natürlich Anflüge davon. Aber ich habe in meinem Leben schon sehr viel mit Influencern zu tun gehabt. Ich bin schon oft mit denen rumgereist, weil die oft auf dieselben Junkets oder Interviews eingeladen werden wie wir. Und ich finde, das ist jetzt einer der ersten Filme, der die Figur wirklich gut getroffen hat. Also dieses, gar nicht so dieses Denken in der puren Egomanie, sondern einfach nur so dieses Denken, wie man sein eigenes Leben am besten als Video verpackt und immer so als erstes an das Handy denken und so, das trifft er ziemlich gut. Und ich fand halt nicht, dass es ein Arschloch war, sondern ich fand den, ich habe ihm dann doch schon irgendwann irgendwie die Daumen gedrückt und das passiert mir bei Influencern eher selten.
Echt? Also ich meine, gut getroffen, finde ich, haben sie ihn auch, aber halt so, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, halt, ich fand ihn schon so ein bisschen egomanisch veranlagt, so, weil ich meine, wenn er da in diesem russischen Club da irgendwie Party macht und bis er dann irgendwann mal mitkriegt, dass seine Freundin an der Theke von irgendwie so zwei russischen Goons irgendwie mit vorgehaltenem Messer irgendwie angemacht wird, so, da vergeht auch schon eine gewisse Zeit und es wird ja auch irgendwie, finde ich, so bei seiner Freundin Erin so ein bisschen deutlich, dass sie ja schon so ein bisschen ihre Probleme damit hat, dass sie kennt halt ihn als normalen Menschen und sie kennt halt ihn als Influencer und das fand ich zumindest an ihrer Rolle ganz schön, dass da so quasi so mal deutlich gemacht wird, okay, Leute, passt mal ein bisschen auf, ne? So die Person, die ihr auf YouTube seht oder auf Instagram seht, ist immer noch irgendwo so eine Art Kunstprojekten. Ne?
Das aber das ist halt auch genau die Sache. Also das wird so viel mit Klischees in dem Film gespielt. Also jetzt über diese Influencer-Sache, aber auch generell über Amerikaner, wie sie halt sich Ausland vorstellen und jetzt hier Moskau, das wilde Moskau und Partyleben und so. Also der Film spricht schon sehr schön so Klischees an und löst es aber auch gut auf, weil die Geschichte selbst, ich will es nicht spoilern, aber dann halt auch so stimmig mit dem Ganzen umgeht.
Wir werden noch spoilern, keine
Sorge. Das aber geht das, aber nicht. Als Filmfan können wir keine Spoiler hier reinbauen.
Oh, da kannst du mit Christoph eine lange Diskussion darüber führen, ob was nun Spoiler ist oder nicht.
Naja, also ich glaube, wir müssen ja nicht zum Ende gehen, sondern was wir sagen können, ist halt, er fängt dann an in diesem Escape Room, der laut seinen Freunden da ganz genau auf ihn zugeschnitten ist und der extremer sein soll als alles, was er vorher gemacht hat, weil er macht in seinen Videos oft sehr extreme Sachen, da ist er so ein bisschen berühmt für. Und als sie ihm dann irgendwann, es ist auch geheim, welche Aktionen sie geplant haben, und als dann irgendwann rauskommt, das ist ein Escape Room, da gähnt er erstmal, ne? Der ist dann eher gelangweilt und sagt, ach komm Leute, jetzt habe ich mir echt noch was Cooles erwartet und jetzt machen wir wieder so ein scheiß Escape Room, was soll das denn? Und dann ist es aber so, dass es relativ schnell umschlägt und sich weder er noch das Publikum sicher sein kann, ist das nicht vielleicht, sind die Fallen womöglich doch echt? So, und das mit dieser, das bleibt sehr, sehr lange offen und damit spielt er halt.
Ach, findest du, also ich muss sagen, ich fand es irgendwann relativ offensichtlich so, dass es eigentlich, worauf es hinausläuft. Also es gibt auch einen Film von David Fincher, den ich jetzt aus Spoilergründen nicht näher benennen möchte. Das könnt ihr ja dann einfach mal googeln. Der mir sofort irgendwie in den Sinn gekommen ist, weil halt so die Thematik auch relativ gleich war, nur dass es halt bei Fincher damals noch kein Escape Room an sich gewesen ist. Und da war ich immer so ein bisschen so, na komm, zumal der Film ja auch nicht so blutig ist, wie ich es erwartet hätte. So, ne? Also gerade, weil er ja auch in der zweiten Hälfte so ein bisschen Anleihen nimmt bei Hostel und Saw, dachte ich, okay, das wird jetzt richtig heftig. Aber irgendwie die Tatsache, dass sie halt nicht so dieses ganze Gorige gezeigt haben, hat bei mir schon so ein bisschen so Stirnrunzeln verursacht. So, Moment, so, also.
Aber zum Ende hin wird das schon auch noch heftig.
Ja, ja, aber so zwischendurch halt. So, das ist halt so wie bei, keine Ahnung, The Walking Dead oder so. Solange ich keine Leiche gesehen habe, glaube ich noch nicht, dass Person X tot ist. Und
das hängt jetzt aber sehr stark davon an, von welcher Seite du denkst. Also es kann auch genauso, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, warum er die Blutsachen in dem Moment nicht zeigt. Und die offensichtlichste ist die, dass wenn du da jemanden tatsächlich in der Mitte durchsägst, dann ist die Frage endgültig geklärt. Und wenn du das in Nahaufnahme zeigst. Und für mich ist es so, dass das vollkommen dazu da ist, um es offen zu halten. Und das hat bei mir, also ich glaube, ich hätte auf die richtige Lösung gewettet. Na. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie wusste. Also das fand ich schon spannend.
Also ich finde, der Film ist generell spannend und auch unterhaltsam, also auch für Leute, die so wahnsinnig viele Genrefilme gucken wie ich, und das war für mich der große Pluspunkt an Follow Me, dass er einfach, du bleibst total dabei und du willst es auch zu Ende gucken.
Und ich mochte halt, wir haben ja letztes Jahr schon einen Film gesehen, der hieß Escape Room, der hier heißt ja jetzt nicht Escape Room, sondern Follow Me. Wobei, um da die Verwirrung komplett zu machen, der Regisseur Will Wernick hat nämlich schon vor Escape Me einen anderen Horrorfilm über Escape Rooms geschrieben, der auch Escape Room hieß.
Scheint ein Fetisch das zu war haben.
Ja, genau.
Aber letztes Jahr bei dem großen Escape Room, der groß in den deutschen Kinos lief von Sony, der auch ein bisschen was gekostet hat, da war es ja so, dass die so wirklich mehr so ins Fantasy-Genre gegangen sind, weil die einzelnen Rätselräume waren so abgedreht, das sind keine echten Räume, da waren so komplette Bars, wo dann die ganzen Stühle an der Decke klebten und alles so aussah, als ob es auf dem Kopf steht und so. Also mega aufwendig. Und der hier schraubt das halt total zurück, so auf so Rätsel, wo man selber ein bisschen miträtseln kann und ist alles so ein bisschen so rostig und so. Ich war jetzt selber noch nie in einem Escape Room, aber das waren alles
nicht
Räume.
Skandal, nein, kriegst du was denn da los?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab keine Freunde, die mit. und deswegen, aber das waren alles Sachen, wo ich sage, wenn ich jetzt da hingehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das da so aussieht.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, der Regisseur hat neben seiner Vorliebe für Escape Rooms eine sehr, sehr große Vorliebe für Stirb langsam gehabt. Also ich meine, das Rätsel aus Stirb langsam 3, was Bruce Willis und Samuel L. Jackson ja lösen müssen mit diesem 3-Liter-Kanister und dem 5-Liter-Kanister und am Ende musst du 4 Liter in einen anderen Kanister gießen. Das ist ja hier drin und wird ja sogar auch erwähnt. So meint der eine ja noch, ja, hab Stirb langsam 3 geguckt und deswegen kann ich das. Und dann gibt's ja nochmal dieses, wenn Cole, der Influencer, durch diesen durch diesen Lüftungsschacht krabbelt. Und da hat mir nur noch gefehlt, dass dieser gleiche Spruch aus Stück langsam 1 kommt. So nach dem Motto, oh, sie haben gesagt, komm nach Moskau, es wird total cool.
Genau.
Das hätte mir an der Stelle noch, da hätte ich dann auch gelacht.
Da hättest du gefeiert, ne?
Das hätte ich sehr gefeiert.
Nee, ich ja. Aber ich glaube das, ja, schon, dass diese Filmreferenzen und so absichtlich
in dem ja, Film auf jeden Fall.
Also deswegen absolut, holt er auch ganz gut, also finde ich, funktioniert er auch für verschiedene Zuschauer. Er holte junge Leute ab, aber auch die Leute, die schon ein bisschen erfahrenere Horrorfilme
sind. Nee, das ist auch bei realen Escape Rooms, soweit ich das weiß, auch so. Also da kommen auch Rätsel vor, die jetzt nicht in jedes Mal komplett neu empfunden sind, sondern schon mit so Standardspielen.
Naja, klar, absolut.
So, und deswegen, das zahlt alles darauf ein, dass es halt so glaubwürdig ist. Also es sein kann, dass das alles echt ist, und es kann sein, dass in Wirklichkeit was ganz anderes dahinter steckt. Und am Schluss ist es eins von beiden. Und was mir natürlich noch super gefallen hat, er dreht es aber dann noch eine halbe Schraube weiter und wird richtig, richtig fies. Und das fand ich klasse, ne?
Das Ende fand ich auch gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, der Film an sich hat mich nicht so krass abgeholt. Also da fand ich das Filmeraten irgendwie zwischendurch so, oh, welche Referenz ist das jetzt? So, das fand ich interessanter und spannender als so den Film an sich, weil die Charaktere, muss ich auch sagen, waren mir ehrlich gesagt so ziemlich egal. Also gerade auch seine ganzen Freunde. Das war halt so Mensch Nummer 0815, der irgendwie so in der nächsten Falle steckt. Und selbst die so dadurch, dass die ja halt auch alle irgendwie immer noch dachten, ja, das gehört halt zum Spiel dazu, war halt nie so, für mich so nie so diese Spannung dahinter, so, oh, der könnte jetzt vielleicht sterben, so, weil es lange, lange erstmal alles irgendwie nicht passiert. So, ne?
Aber das Ende ist schon ein Schlag in die Magen.
Das Ende entschädigt dann schon so ein bisschen war dann auch schon ziemlich heftig. Habe ich dann auch nicht kommen sehen. Also das ganz, ganz große Ende am Schluss, ja.
Genau.
Ja, Christoph, du gibst 3 Sterne, richtig?
Ich habe ja die Kritik geschrieben, genau. Ich gebe 3 Sterne, also für Genre-Fans auf jeden Fall. Und wie gesagt, dadurch, dass er jetzt nicht auf diese totale Gore-Schiene geht, kann man da auch gut seine Freunde mitnehmen. Also das ist schon auch für so eine gute Mischung. Also wenn da ein Genre-Fan mit einem Gelegenheitsgucker reingeht, ich glaube, die haben da zusammen ganz gut Spaß.
Was würdest du ihm geben?
Ist von 5, ne?
Genau.
Ja, genau. Also ich hatte ihn beim Fantasy Filmfest, ich gebe auf jeden Fall eine 4. Und außerdem wünsche ich mir generell, dass jeder Film, der im Moment ins Kino kommt, auch ein Erfolg wird. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, finde ich, dass stimmt, ins Kino gegangen wird und dass die Leute Spaß haben.
Ja. Von mir gibt es nur 2 Sterne.
Oh.
Aber ja, die Freude allein ist da, dass man tatsächlich jetzt mal wieder ein bisschen was anderes im Kino sehen kann, außer nur Kinderfilme ist ja, oder irgendwie altes Zeug, was wir eigentlich schon Anfang des Jahres gesehen haben. Deswegen ist es ja ganz schön, dass mal wieder Filme ins Kino kommen. Und frisches Blut. Genau, frisches Blut. Und ja, mit frischem Blut sind wir dann auch, glaube ich, beim richtigen Stichwort angekommen, weil das Fantasy-Filmfest gibt es ja dieses Jahr auch wieder, trotz Corona oder gerade wegen Corona freuen wir uns noch mehr drüber. Aber da übergebe ich jetzt mal ein bisschen an Christoph, der hat da was vorbereitet.
Naja, was heißt vorbereitet? Wir unterhalten uns jetzt einfach mal ein bisschen.
Ja, aber du hast ein paar Fragen vorbereitet.
Ach so, ja. Ich habe mir ein paar, zum Notfall habe ich mir welche aufgeschrieben. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Wie lange bist du denn schon dabei und wie bist du denn damals überhaupt da zu der Truppe dazugestoßen? Du bist ja nicht ganz von Anfang dabei.
Nee, ich bin seit 25 Jahren dabei. Das ist ja dieses Jahr das 34. Fantasy-Filmfest. Und ich bin in meiner Studentenzeit Kassiererin gewesen im Kino. Und zwar in der jetzigen Astor Film Lounge, wo das Festival auch stattgefunden hat, und da wurde ich sozusagen abgeworben von Rainer.
Ja.
Entdeckt als ein sehr leidenschaftlicher Fan, der sehr kompetent über alles Bescheid weiß, und dann habe ich sozusagen das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das war total toll, und gerade diese Anfangszeit, muss man ja auch sagen, da gab es ja auch wirklich super, super viele Filme, die so, Sachen wie Pulp Fiction oder sowas hat man noch damals fürs Fantasy-Filmfest auch bekommen. Also so, ne, es war irgendwie noch eine ganz andere Vor-Internet-Zeit und Vor-Date-Start und so. Wirklich noch eine ziemlich wilde Zeit fürs Festival.
Ja, genau. Mein erstes war sagen wir mal so 98, 99 hatte ich einzelne Karten. Ab 2000 hatte ich, oder 2001 hatte ich meine Dauerkarte, weil vorher durfte ich ja nicht, weil ich nicht 18 war. also ab meinem 18. Geburtstag hatte ich immer Dauerkarten. So, und jetzt habe ich für diesen Podcast mal ein bisschen in den Jahren davor noch, und damals lief noch die unglaublich, dass da alles lief. Aber jetzt, wenn man dann nochmal weiter zurückguckt, Deutschlandpremiere von Scream, Deutschlandpremiere von Pulp Fiction, ist schon alter Schwede.
Ja, nee, also es war wirklich noch eine, ja, ist ganz klar, also durch das digitale Zeitalter hat sich der ganze Informationsfluss und so geändert und dann kam halt das unschöne Thema Piraterie, das war dann einfach auch für Festivals doch ziemlich ein bisschen dramatisches Ereignis und damit musste man dann erstmal klarkommen und aber wir haben uns über all die Jahrzehnte, finde ich, gut geschlagen und immer versucht, irgendwie das Beste rauszuholen.
Ja klar, das Einzige, was halt weggefallen ist für mich ein bisschen, ist dieses die kleineren Filme, da entdeckt man immer noch absolute Perlen, die einen völlig umhauen. Aber bei den größeren Hype-Filmen, der kommt halt mittlerweile vorher an. Also ich weiß das noch damals, ich habe Saw gesehen und wusste nicht, was das ist auf dem Festival. Und sowas ist halt mittlerweile, selbst bei sowas wie, was weiß ich, wenn ihr jetzt sowas wie The Witch zeigt oder sowas, das wäre vor 20 Jahren halt noch so ein absolutes Ding aus dem Nichts gewesen. Und jetzt weiß man halt, wenn man reingeht, das wird wahrscheinlich ziemlich großartig.
Ja.
Aber trotzdem, man
muss bei euch zuerst. Aber ein bisschen, muss ich sagen, ist es jetzt, haben wir gerade so ein bisschen wieder so eine Art Zeitreise zurück, weil durch Corona sind jetzt einfach so viele andere Festivals, so Cannes und so weiter, so weggefallen. Und insofern der Buzz um Filme ist im Moment viel schwieriger irgendwie den mitzukriegen und insofern glaube ich, dass dieses Jahr die Fantasy Filmfest Ausgabe tatsächlich so eine richtige Chance hat, so Out of the Blue Filme zu zeigen, die viele Zuschauer noch nicht auf dem Schirm haben. Du vielleicht nicht, Christoph?
Doch, bei mir. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe ja, wir sind ja jetzt Medienpartner von euch seit 2-3 Jahren oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon länger, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und wir kündigen deswegen immer eure Filme als erstes an.
Ja.
Und das heißt, ich habe da dieses Jahr alle Ankündigungstexte selbst geschrieben und ich musste schon bei vielen gucken.
Ja.
Und es gab halt so Sachen, ich war mir zum Beispiel hundertprozentig sicher, dass ihr Mosquito Killer Style zeigt von Quentin Dupieux und war fast ein bisschen traurig, dass ihr ihn nicht zeigt. Und was zeigt ihr stattdessen? Den nächsten Film vom selben Regisseur, der heißt
Mandibules.
Mit so zwei Freunden, die irgendwie so eine Riesenfliege züchten oder nicht züchten, sondern bändigen und dann irgendwie mit der Geld verdienen wollen. Das ist halt einfach, und
also
diese
der Film
Art von
lebt,
Film
läuft auch in Venedig, ne? Also wir sind wirklich direkt einen Tag sozusagen nach Venedig.
Ja, aber da ist noch nichts angekommen. Und in Venedig ist diese
Eben. Also das ist das Problem. Es ist selbst die großen Festivals, also die veröffentlichen ja dann eigentlich mehr, wenn ja nur Listen und man hat so wenig Info. Und ich war auch, also ich habe mich total gefreut, dass es mit dem Fliegenfilm geklappt hat. Ich bin ja eh ein Dupieux-Fan. Und wir haben generell dieses Jahr total witzige, vielleicht noch einmal kurz zum Titel, weil ich musste auch nachgucken, was überhaupt heißt. Das sind diese Insekten, diese Unterzangen des Kiefers. Das heißt Mandibles oder Mandibule auf Französisch. Und wir haben viele lustige Themen, finde ich auch. Die ist ja dabei, eine Killerhose zum Beispiel und halt die Riesenfliege. Und ja, also es wird ein Festival der Entdeckung werden.
So ein bisschen nach dem Killerreifen. Was war es noch? Rubber,
das,
ne?
Genau,
das
ist
ja
von Dupieux. Genau. Nee, die Killerhose ist die, die ist nicht französisch, sondern ist ein amerikanischer Film.
Ja, ich finde das ja super. Also für mich, der eh alles guckt, ist es natürlich viel, also für euch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ohne den Vorab-Hype die Leute überhaupt ins Kino zu kriegen. Aber ich spreche mal aus der Perspektive von den Menschen, die im Kino sitzen. Und für die ist das natürlich viel, viel spannender, auf so ein Festival zu gehen, wo der Hype noch nicht da ist, sondern wo man dabei ist.
Also ich habe tatsächlich sogar oft den Eindruck, dass die deutschen Zuschauer, dass es so ein bisschen auch eine spezielle Art von uns ist, dass wir uns wirklich sehr gerne informieren vorher, was wir denn bekommen, ja, und bei anderen Festivals, da beobachte ich da immer, die schreiben dann immer hin, 10 Weltpremieren, 15 Weltpremieren, so und so viel Europapremieren und ich dann immer so, ach, ich bin mit einer Deutschlandpremiere ganz zufrieden, weil das heißt, die Leute haben sich schon mal informiert und kommen dann besonders gerne.
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das typisch deutsch ist. Ich habe das auch oft, dass die Leute also auch Trailer gucken immer vorher und so, das ist glaube ich auch dieser
was
Trend.
Auch ein Problem ist, weil manchmal hast du einfach gar keinen Festival-Trailer, ja, und oder wir kämpfen zum Beispiel auch unheimlich oft um ein gescheites Bild. Du hast einen ganz tollen Film, aber es ist partout kein Bild freigegeben, was den Film irgendwie reflektiert. Das ist ein mega Problem, was du als Festival dann hast, weil du weißt, okay, mit dem Bild hast du ganz wenig Chancen, den Film attraktiv zu verkaufen, ja. Und dann halt auch noch keinen Trailer. Also so ein Early Stage von Marketing ist manchmal wirklich das absolute Pech kann das bedeuten.
Ja, genau. Das absolut Coolste für den Zuschauer, weil der wirklich etwas erlebt zum allerersten Mal, wo er noch nicht mal ein geiles Bild gesehen hat, sondern einfach, es passiert irgendwas und man weiß nicht, was kommt. ist manchmal bei Sneaks oder so hat man das.
Ja.
Dann, ne? Oder das ist natürlich, ich finde es halt geil, das Gefühl. Ich mag das gerne. Das hat man ja in Cannes zum Beispiel, wenn du in Cannes im Wettbewerb Filme guckst, da gibt es halt ein Bild vorher und so eine Inhaltsangabe, die ist ein Satz lang.
Ja,
und trotzdem gehen 5000 Leute in voller Erwartung ins Kino, weil sie einfach wissen, wenn der Film da im Wettbewerb läuft, dann wird das schon was sein. Und das ist ja beim Fantasy-Filmfest auch nicht anders.
Ja.
Gerade in diesem Jahr, ne? Weil jetzt habt ihr zwar nur 20 Filme.
Ihr seid ja auch selber schuld, weil ihr gebt immer diese tollen Kataloge raus, die ich immer mit großer Inbrunst hier lese. Oh. Die liegen ja dann hier auch bei uns im Büro immer aus und dann so, oh, und was gibt's denn heute? Und dann geht das große Ankreuzen los, weil für Dauerkarte bin ich jedes Mal immer irgendwie zu spät dran. Deswegen picke ich dann immer nur so Einzelfilme raus, aber den Katalog allein finde ich schon immer toll, weil ich habe die auch gefühlt alle noch zu Hause, weil ich genau weiß, so, ja, okay, wenn ich auf Fantasy Filmfest nicht schaffe, dann muss ich mir dann irgendwann auf DVD oder irgendwie was besorgen, weil da ja doch immer wieder tolle Sachen mit dabei sind, die man ja so öffentlich gar nicht so auf dem Schirm hat denn teilweise. Ne?
Steckt auch wirklich viel Herzblut drin im Katalog und natürlich auch in diesem Jahr war das, sind alles so Überlegungen gewesen, also weil man kann ja im Moment wirklich nicht wirtschaftlich arbeiten, das ist einfach so. Das heißt, dann fragt man sich auch, okay, wo kann man denn jetzt vielleicht ein bisschen schrauben und so, kann man sich jetzt überhaupt leisten, einen Katalog wirklich printmäßig zu machen oder muss es eine Online-Sache sein und so. Aber wir wissen, dass die Zuschauer das doch schon sehr schätzen als Medium und insofern haben wir sogar einen großen Katalog, also wirklich wie früher gemacht.
Also DIN A4?
DIN A4, genau.
Das wäre auch, wär auch so traurig. Ich habe alle 31 Kataloge und wenn jetzt dazwischen einer kommt, der eine andere
Also er ist ein bisschen anders insofern, dass wir tatsächlich also einen Katalog für alle Städte, für alle 7 Städte gemacht haben, weil üblicherweise haben wir wirklich für jede Stadt einen separaten Katalog und das mussten wir diesmal zusammenfassen. Jetzt ist das Programm ja auch ein bisschen kleiner geworden. Von unseren üblichen 11 Tagen haben wir uns ja auf einen 5-Tag Modell jetzt geeinigt. Aber es ist wirklich, also ich will mich jetzt hier nicht selber loben, aber es ist wirklich sehr, sehr knackig geworden. Und ich habe auch, also das hat einem auch so ein bisschen dazu gespielt, dadurch, dass es jetzt nicht viele Festivals gibt dieses Jahr und dass auch wirklich manche Firmen kategorisch ablehnen, online irgendwo was zu herzugeben. Also war es schon so ein bisschen mein Glück, dass ich dann auch leichter an Filme rangekommen bin.
Ja, also ist es schon, weil ich habe ja, ich glaube, das ist ein Eindruck, den jeder hat, durch diese Verengung auf jetzt nur 20 statt 60 Filme, also der durchschnittliche Qualität wissen wir noch nicht, aber sagen wir mal die durchschnittliche Wertigkeit oder wie was da für Namen hinterstehen, das ist schon deutlich größer als in anderen Jahren. Also da kann man eigentlich in alles blind reingehen. Aber weil das war nämlich so ein bisschen die Frage, die ich hatte, jetzt dadurch, dass so lange nichts passiert ist, ist jetzt einfach viel liegen geblieben, dass die Leute, dass die Verleiher jetzt unbedingt irgendwie gerne mal langsam so zeigen und loswerden würden? Oder sind die alle noch so, dass sie sich nicht trauen?
Also mit den Verleihern, da gibt's einfach im Moment so, also das ist nicht einfach für die Verleiher, weil die wirklich sehr viel auch schieben und sehr viel spontan sein müssen, ja. Und gerade Kinofilme ist wirklich ein sehr schweres Feld und ich konnte mich jetzt also auf Kinofilme in dem Sinn, die im Gespräch waren, schon auch früher in diesem Jahr, konnte mir keiner einfach ein Go dafür geben, ja. Und insofern, also wir haben jetzt The Personal History of David Copperfield im Programm, also das ist ein Kinofilm. Aber die meisten Filme, die wir jetzt haben, sind Home Entertainment Starts, beziehungsweise halt noch nicht verkauft. Ich habe auch viel mit internationalen Firmen gedealt. Und da, also mit Verleihern habe ich ja sowieso ein sehr enges Verhältnis, aber gerade mit den internationalen Firmen, die halt natürlich dann schon auch eigentlich ihre Filme so platziert sehen wollen in Festivals, in amerikanischen Festivals ganz oft, ja, die werden erstmal bevorzugt. Dadurch, dass nicht so viel da war, ist mir das Glück da doch hold gewesen. Also wir haben zum Beispiel als Abschlussfilm sogar eine Weltpremiere, Bloody Hell, das ist ein super Film, macht mega Spaß, so ein Splatter-Fun. Und ich denke, also ich hätte es schwieriger gehabt im normalen Jahr, den zu bekommen, als Weltpremiere auch gerade.
Okay, krass. Wie ist es allgemein so? Wie viele Filme guckst du eigentlich so im Schnitt, so wenn es ein normales Fantasy-Filmfestjahr ist?
Also ich glaube, wir gucken so, wenn du jetzt noch die Kurzfilme dazu zählst, so 300 bis 500 Filme, um das dann so, ja, das schöne Programm
ich
rauszuwählen.
Ich habe was eingeholt, war Christoph?
Ja, aber auch nur fast.
Ja, also insgesamt finde ich, dass gerade in den letzten Jahren man schon gemerkt hat, dass der Indie-Markt ein bisschen strauchelt. Oder Christoph, was würdest du da sagen? Ich mein Gefühl ist, dass also so es gab natürlich diese ganz originellen Sachen, diese neuen Regisseure, so die neuen Voices, die gekommen sind, wie Jordan Peele oder so oder It Follows und diese Sachen. Ne? Aber so der allgemeine kleinere Indie-Film, da musste man schon ganz schön suchen, dass man was gefunden hat.
Und es ist halt auch leider ein bisschen oder relativ viel in dem Bereich zu den Streamern abgewandert. Ja. Und ihr habt das ja in den ersten Jahren noch gezeigt, aber da weiß ich jetzt, dass ihr irgendwann da einen Strich drunter gemacht habt, weil man sich da einfach auch auf die nicht verlassen kann. Ich glaube, einmal ist es euch passiert, dass ihr einen Film hattet, der euch zugesagt war und dann hat Netflix den einfach vorab, ohne Bescheid zu sagen, einfach schon veröffentlicht und solche Sachen.
Genau, das ist da die Zeitfenster, die werden da ein bisschen unübersichtlich langsam und wir wissen auch oft gar nicht von diesen Deals und ich glaube, da gibt es dann aber auch viel, dass verschiedene Abteilungen was machen, auch jetzt bei den Verleihern oder so. Also insgesamt einfacher wird es einem nicht gemacht, muss ich sagen, dass für ein Festival wirklich Platz da ist, auch zeitlich Platz da ist. Ne?
Aber jetzt kommen wir noch mal kurz zu Corona, weil ihr wart, das hast ja vorhin schon vorab erzählt, dass du für die Nights, die jetzt vor ein paar Wochen stattgefunden haben, so viele Interviewanfragen hattest wie selten, einfach weil auch viele Medien jetzt einfach interessiert daran waren, dass ihr jetzt wirklich mal vorgeprescht seid und glaube ich so ziemlich als erstes. Ich glaube, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es, aber für mich war es das erste Festival in Deutschland, das jetzt tatsächlich ein Vor-Ort-Festival gemacht hat und nicht nur online. Mhm. Vielleicht kannst du zuerst mal erzählen, so über das ganze Jahr seit März, wie viele verschiedene Vorstellungen davon, wie das Fantasy-Filmfest dann aussehen könnte, gab es dann in der Zeit?
Ja, also wir hätten ja ursprünglich die Nights, also unser Wochenend-Event, hatten wir eigentlich für April geplant und dann, als es dann im März dann die Kinos geschlossen wurden, haben wir halt die ganze Zeit gezittert und gewartet, bis wir wieder anfangen könnten und natürlich sind mir dadurch Filme weggerauscht, also alle Kinotitel konnten sich halt nicht halten und das heißt, ich hatte das Programm zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte schon 7 oder 8 Filme bestätigt und dann sind mir davon aber auch dann nochmal irgendwie 2, 3 weggefallen und musste es wieder nochmal neu losgehen. Ja.
Ja, das ist jetzt die Programmseite, aber ich meinte eher wie das überhaupt aussieht und wie lange es ist und ob es stattfinden kann und so. Wie hat sich das jede Woche auch geändert oder habt ihr einfach abgewartet?
Also wir hatten, glaube ich, also mindestens einmal wöchentlich gefühlt täglich irgendwelche Krisensitzungen, was machen wir und vom Fernseher geklebt und jetzt, wir sind ja beim Fantasy Filmfest zu dritt als Trio leiten wir das und wir haben alle drei sehr unterschiedliche Arten gehabt, mit Corona umzugehen, ja, und insofern konnte man die Glaskugel in alle Richtungen drehen die ganze Zeit, das war ziemlich lustig und manchmal waren wir auch völlig genervt voneinander, weil dann der eine immer, nächste Woche ist alles weg und so und dann, nein, und es geht noch Jahre so und ein großes Hin und Her bei uns psychisch und natürlich vor allen Dingen die Frage, schaffen wir es, es zu machen, kostendeckend, ja, damit man nicht, also weil das war jetzt unser größter Horror, also dass wir in die Miesen kommen. Das darf keinesfalls passieren, weil Fantasy Filmfest ist wirklich eins der, glaube ich, weltweit sehr wenigen Events, die überhaupt keine Förderung bekommen und sich einfach frei finanziert und das heißt auch jedes Jahr aufs Neue und da haben wir jetzt sozusagen alle, auch also wir zu dritt sozusagen gesagt, okay, also können wir ein Event machen für die Zuschauer, was auf jeden Fall zumindest nicht in die Miesen rutschen lässt.
Aber die Erfahrungen bei den Nights waren jetzt durchaus positiv oder gab es da schon noch Sachen, wo ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt fürs Hauptfestival noch mal was ändern?
Ja, das Problem ist ja einfach, das größte Problem ist, dass wir in so vielen verschiedenen Bundesländern sind mit dem Festival, dass überall, es gab eine unterschiedliche Regelung, ja, und die wussten wir auch teilweise bis eine Woche vor Festivalbeginn ja nicht und im Prinzip ist ja jetzt eigentlich wieder die gleiche Situation. Also, dass die Nights, die haben einfach einen kleineren Kostenaufwand mit den 10 Filmen und einem kleineren Katalog und so, also das ist einfach ein bisschen übersichtlicher, aber das große Festival, Fantasy Filmfest jetzt zu machen, dieses Risiko einzugehen, das war eigentlich eher die Diskussion, die wir eigentlich schon vor den Nights entscheiden mussten, aber dann wieder natürlich auch erst warten wollen. Wie ist es denn? Kommt vielleicht gar keiner oder trauen sich doch Leute ins Kino oder was passiert? Ja. Und wir waren jetzt eigentlich echt ganz zufrieden, vor allen Dingen, dass man doch ein Gefühl der Sicherheit den Leuten geben konnte. Oder Christoph, du warst da, du hast dich ja wohl gefühlt in deiner ersten Reihe.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich war sehr zufrieden, aber es ist schon ein gutes Gefühl, jetzt das hinter sich gebracht zu haben, wenn ihr jetzt direkt mit dem Hauptfestival eingestiegen wärt, dann könntet ihr wahrscheinlich schlechter schlafen.
Ja, nee, also ich fand es auch wichtig, es zu machen und da gab es ja auch, die Leute hatten ja schon frühzeitig auch ihre Pässe bestellt und solche Sachen, ne? Und das im Endeffekt, glaube ich, es gab es auch noch so viel hin und her und mit den Rückgaben, also Stornos und wieder Neubestellungen und so. Und das gleiche Problem hatten wir natürlich jetzt auch mit dem Fantasy-Filmfest, dass wir jetzt eigentlich auf völlig andere Daten wieder zurückgreifen mussten. Und es gibt ja auch Zuschauer, die sich Urlaub nehmen und lange im Voraus das Ganze planen, dass sie wirklich dabei sein können. Und jetzt diese ganzen Datenänderungen sind natürlich echt unschön gewesen. Gab es natürlich auch Mails von Leuten, die einfach sauer waren, gesagt haben, was denn, wenn ihr schon jetzt verkürzt, warum denn nicht zu der gleichen Zeit? Und ich gesagt, ja, aber was ist denn mit Mr. Nolan und Tenet? Wisst ihr, wir sind wirklich wie ein kleiner Ball im Getriebe und werden die ganze Zeit von A nach B gepustet. Also es liegt nicht an uns, aber wir mussten halt auch Kinos haben, wo wir stattfinden können. Ne? Und ja.
Aber dann wollen wir jetzt mal, wir jetzt schon festgestellt haben, dass man sich im Kino wohlfühlen kann und beim Fantasy Filmfest ganz besonders, vielleicht mal ein bisschen Werbung machen, dass du vielleicht noch einmal sagst, von wann bis wann und wo findet es denn statt?
Jetzt in Berlin? Oder,
wir sind in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, okay, gut. Jetzt muss ich alle Daten auswendig wissen.
Nee, du musst einfach nur die beiden Wochenenden sagen und welche Städte.
Also in Berlin und Frankfurt, die machen den Startschuss. Da ist es vom 9. bis 13. September. Und dann geht es weiter mit Hamburg, München und Nürnberg vom 16. bis 20. September. Und zum Schluss kommen noch Stuttgart und Köln vom 23. bis 27. September. Ah, ich wusste die Daten.
Fantastisch. Sehr gut. Einmal klatschen.
Ich habe sie mir auch nicht vorsichtshalber aufgeschrieben. Das war jetzt ein bisschen mutig. Gibt es denn noch Dauerkarten oder seid ihr schon ausverkauft?
Die Deadline, da bin ich jetzt gerade, ich weiß, in manchen Städten ist, glaube ich, schon ausgereizt. Also wir haben ja nach wie vor auch eine ziemliche Platzlimitierung. Da müsste man auf unsere Website gucken, um ganz genau
fantasyfilmfest.com.
Genau. Und die Deadline für Dauerkartenbestellungen ist der 24. August. Also,
ja. Ein bisschen haben sie noch, ne?
Genau. Also, es ist auch definitiv nicht jede Stadt ausverkauft. Ich glaube. Genau.
Versucht es. Ansonsten guckt ihr halt Einzelfilme, ist auch gut. Genau. Da ist der Vorverkauf ja noch gar nicht gestartet, oder?
Nein. Das wird ganz kurzfristig, weil wir mussten auch da, also wir wollten nicht zu früh mit dem Vorverkauf, wenn nachher doch noch irgendwas ist, weißt, und die Kinos dann doch nicht irgendwie, man weiß ja wirklich gar nichts. Also, alles so knapp wie möglich, dann ist man auf der planungssichersten Seite im Moment, ja.
Genau, also ihr kriegt noch für alle Filme Karten. Und damit wir so ein paar Tipps hier geben können, habe ich mal gedacht, ich finde es immer doof, Festival-Leute zu fragen, was denn so die besten Filme sind, die sie zeigen, weil irgendwie finde ich, man sollte als Festivalbetreiber alle seine Filme mögen, sonst sollte man sie einfach nicht zeigen.
Hast du total recht.
Ja, genau, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich habe mir so ein paar Menschen ausgedacht, die es nicht gibt, außer auf meinem Zettel. Und die lese ich dir vor und du sagst mir dann, welchen Film die gucken sollen.
Ach so.
Genau. Fangen wir mal ein mit Leuten, die einfach nur mit einem Bier in der Hand einfach nur crazy shit sehen wollen, den es im Mainstream-Kino, sage ich mal, bei normalen Kinostarts eher nicht zu sehen gibt.
Also unbedingt Fried Barry. Da wird ein ziemlich stoneder Typ von Aliens entführt, kurz. Und die machen ganz furchtbare Sachen mit ihm und dann bringen sie ihn zurück auf die Erde. Und wahrscheinlich ist jetzt ein Alien in ihm und sieht sozusagen die Menschheit. Und er geht dann so durch die Nacht und da gibt es wirklich sehr freakige Szenen drin, ja, also ganz toll. Und dann Get the Hell Out ist ein absoluter Spaß aus Taiwan, der wird auch in der Midnight Madness Sektion in Toronto laufen und das ist ein Zombie-Film und zwar bricht die Zombie-Seuche im taiwanischen Parlament aus und das hat also noch so diese Komponente mit Korruptsein und so weiter und der Film ist so lustig, also wirklich, ich habe mich beölt.
Genau, und Fried Barry, noch ein kleiner Tipp für unsere Hörer, der basiert auf einem Kurzfilm desselben Regisseurs und den findet man im Internet und der ist auch schon total crazy. Also wenn ihr da einen kurzen Eindruck von haben wollt, guckt euch den Kurzfilm an. Der Langfilm ist dann einfach nur noch mehr, noch größer, noch abgefahren. Ne? Das zweite ist so ein bisschen so die sagen wir mal, die etwas versnobten Arthouse-Fans, die so Filme wie The Witch oder Follows oder so mögen. Habt ihr für die irgendwas in diesem Jahr dabei?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall den Funny Lie Delivered empfehlen. Das ist wirkt eigentlich auf den ersten Blick eher leider, da wir über schwieriges Marketing hatten wir schon gesprochen, wie ein Kostümfilm. Aber es ist im Prinzip ein ganz bewegender, auch ziemlich heftiger Film mit Western-Einflüssen, wird sehr oft auch mit so The Witch verglichen, hat großartige Bilder und so. Also das ist eine sehr arthausige Sache.
Ist auch ein Historienfilm, ne?
Ist ein Historienfilm, genau, aber mit so einem, also der hat richtig Wumms, der Film. Also das ist so einer, der von dem wir glauben, dass er einen ganz nachhaltigen Eindruck dieses Jahr hinterlassen wird. Relic ist auch total toll. Also es ist auch ein Film von einer Regisseurin gemacht und ich finde, man sieht da so eine eigene, eine eigene Art, eine Geschichte zu erzählen. Es geht so um drei Generationen und ist im Prinzip ein Home Invasion Geisterfilm, aber mit so einem, naja, ich will es ja nicht spoilern, aber so eine Art allegorischen Teil da dran, der mir sehr gut gefallen hat.
Ja, das, was wir vergleichen, den immer mit Hereditary. Einer meiner
Relic. Lieblings.
Ja, ich weiß nicht, wie falsch das ist, aber wir machen es. und deswegen freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich noch nicht gesehen habe. Genau, und dann noch für die, die es einfach nur so blutig wie irgendwie möglich sehen wollen, ist das auch der Alien-Film oder?
Also sehr empfehlenswert unser Abschlussfilm Bloody Hell. Ja? Das geht um einen Typen, der irgendwie wirklich aus mehr oder weniger ganz seltsamem Zufall heraus für 8 Jahre ins Gefängnis muss und dann so genervt ist auch von Amerika, weil er da richtig geschasst wird, nachdem er wieder freikommt, sagt, okay, er will ganz weit weg, er will den ganzen Scheiß hinter sich lassen und geht dann nach Finnland und er quasi direkt, wenn er in Helsinki ankommt, bricht die pure Hölle über ihn herüber und der Film ist aber trotzdem, also er ist sehr, sehr blutig, aber er ist so originell, er ist so witzig. Also das ist eine ziemliche Entdeckung. Bloody Hell.
Und dann vielleicht nicht dein Lieblingsfilm, sondern der Film, wo du einfach am stolzesten bist, dass das der Film ist, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft, dass ihr den bekommen habt, wo ihr vielleicht auch ein bisschen kämpfen musstet.
Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir Palm Springs als Eröffnungsfilm gewinnen konnten, weil sich das eigentlich erst ganz kurzfristig ergeben hat, dass das überhaupt, also die rechte Lage hat sich erst ganz kurzfristig geklärt und das war wirklich so, ich muss oft so lange kämpfen für so einen Slot, also für einen Eröffnungsfilm her. Und da war es dann wirklich so, in dem Moment, wo ich wusste, wo er gelandet ist, habe ich quasi sofort Chancen drauf gehabt und das war sehr schön, dass das mal so eine Art, und trotzdem war, wie gesagt, da hinten noch ein Rattenschwanz dran. Und ein Film, auf den ich auch sehr stolz bin, ist Der Possessor von Brandon Cronenberg, weil den haben weltweit sehr wenig Festivals zeigen dürfen. Der hatte in Sundance Weltpremiere, was ja schon eine Weile her ist. Und die Produzenten waren sehr wählerisch mit Festivals, aber Fantasy Filmfest hat sie überzeugt.
Genau, und zu Palm Springs noch ganz kurz, weil Eröffnungsfilm, das ist wirklich, glaube ich, der Film, wo man richtig in Stimmung kommt. Das ist und täglich grüßt das Murmeltier, aber als total super schwarze, super abgefahrene Komödie.
Ja, genau, wobei, also natürlich inhaltlich, klar geht es in diese Zeitschleifengeschichte, aber wir haben versucht, so ein bisschen nicht so in diese Nähe sogar ins Offensichtlich zu rücken, weil wir finden, dass der Film so clever gemacht ist, einfach und noch so viel anderes zu bieten hat, dass er für sich selbst spricht.
Sehr gut. Auf den freue ich mich tatsächlich auch schon. Großer Andy Samberg-Fan, von daher bin ich da schon sehr gespannt drauf.
Genau, und ich bin ja ein großer Fantasy-Filmfest-Fan, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Und ich glaube, ich habe in den letzten, seitdem ihr nur noch einen Slot gleichzeitig habt, habe ich, glaube ich, alle Filme gesehen. Und aus den Jahren davor, glaube ich, über 95%. Also schon eine Menge. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt noch eine Runde zum Abschluss mit unseren drei Lieblingsfilmen, die wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben, beziehungsweise bei Freddy dann die drei Lieblingsfilme, die sie auf dem Fantasy Filmfest gezeigt hat. Oder und da wollten wir eigentlich mal so der Reihe nach von hinten anfangen und vielleicht fängt Sebastian an mit seiner Platz 3.
Ja, bin ganz gespannt.
Ich auch, ich habe nämlich keine Ahnung. Wir machen das immer so, dass wir vorher nicht drüber reden, damit wir schön überrascht
werden. Ich bin ja noch nicht so lange beim Fantasy Filmfest dabei wie Christoph, weil ich, wie gesagt, bin glaube ich erst seit 2010 halt auch hier in Berlin und dadurch habe ich es dann überhaupt hier irgendwie erst so.
Du musst dich nicht entschuldigen, ist okay.
Und tatsächlich, mein Platz 3 ist auch aus 2010, glaube ich, The Loved Ones.
Aha.
Der australische Horrorkomödie fast irgendwie. Und
genau.
Den habe ich da gesehen, habe mich totgelacht. Diese Story von diesem Prinzesschen da irgendwie, die von ihrem Papa quasi jeden Wunsch von den Augen abgelesen bekommt und dann ist sie in den dreamigsten Dreamboy auch in der Schule verliebt und dann entführt Papa ihn halt, damit sie da mit ihm irgendwie Prom zu Hause nachführen kann. Und der war so herrlich lustig, so fies, brutal auch. Und dann so diese Schlusspointe auch so, was dann quasi rauskommt, was Papa quasi alles schon für sie gemacht hat und so. Den fand ich sehr, sehr toll. Der hat mich auch sehr unerwartet getroffen irgendwie. Das war sehr toll. Es war ein guter Einstieg ins Fantasy.
Australischer Film war das auch.
Ja, genau.
Sehr cool. Wirst du Bloody Hell lieben. Der ist auch australisch. Okay,
genau, bei mir ist es mein allererster Film, den ich mit einer Dauerkarte gesehen habe, 2001.
Achso, also, drei um machen wir jetzt von Platz 3 nach 1. Okay, ja,
genau.
Verstehe.
Genau, 2001 meine erste Dauerkarte. In Jahren davor habe ich immer schon mal hier und da Karten geguckt, gekauft und gehofft, dass mich keiner mein Perso sehen will beim Ändern. Hat meistens geklappt. Und wir sagen das nicht laut, wir sagen das nicht. Heute ist das alles ganz anders, also seit 18, wenn ihr kommt. Genau, und das war aber verdammt aufregend. Überhaupt das Geld für die Dauerkarte zusammenzubekommen, wenn man noch zur Schule geht, war damals gar nicht so einfach. Und deswegen war das mega aufregend. Es war auch während der Schulzeit. Also ich bin morgens immer noch zur Schule gegangen und danach die Filme. Ich habe, glaube ich, ab dem 5. Tag Blut gespuckt, weil ich damals auch nicht auf die Idee kam, dass man sich bei so einem Festival vielleicht gesund ernähren müsste.
Oh.
Und nachts war dann immer noch Nachtbus nach Hause. Das heißt, man war so zwischen 3 und 4 im Bett und dann musste man um 8 wieder zur Schule. Das war eine krasse Woche damals. Aber es war mega aufregend, genau. Und der allererste Film, den ich gesehen habe, war im Cinemax Kino 1 in Hamburg mit Ausverkauf, 1001 Platz, Pack der Wölfe von Christoph Gans. Oh. Und das war einfach damals, das hat nicht. Ich werde den Film auch nie wieder gucken, weil ich weiß, dass ich einfach an dieses Gefühl damals, man war sowieso mega aufgeregt, ne? Zum ersten Mal, mittlerweile war ich so oft in Cannes, aber damals war ja überhaupt diese Idee von Festival noch komplett neu für einen und diese Stimmung da und dann hat man diesen Badge bekommen, das war eh schon alles fantastisch und dann zeigen die dann noch Pack der Wölfe, von dem man nichts vorher gehört hat, Werwolf-Historien-Ding und das war einfach so geil und ich weiß, cool, wenn ich den jetzt auf Blu-ray gucke, da komme ich nie wieder ran, aber ja, das war damals das Ding überhaupt, also das war so geil.
Ja, wo du sprichst es so ein bisschen an, also mir fällt es wahnsinnig schwer, zur Top 3 auszuwählen, weil dazu bin ich irgendwie auch ein bisschen zu betriebsblind oder zu verliebt in meine oder unsere Auswahl. Und deswegen mache ich mein Ranking so ein bisschen angeknüpft an Regisseure, die sozusagen so aufgepoppt sind und dann so besondere Entdeckungen für uns waren und dann auch wurden als wirkliche Kultregisseure. Du hast ja auch gerade selber als Gesamtpaket, also diese Stimmung mit dem ausverkauften Haus und so. Und da würde ich dann jetzt mal den neuesten Zugang Taika Waititi nennen mit What Did Do in the Shadows. Das war einfach so großartig. Da haben auch da in Berlin die Zuschauer bis, ich weiß nicht wo, im Cinemax gestanden. Also wirklich die ganze Treppe runter. Das war eine tolle Entdeckung, toller Film für uns.
Und da können wir ja auch mal kurz unsere Geschichte aus dem, wann war das, Januar, Februar erzählen? Weil wir waren nämlich im Januar, Fredi und ich waren im Januar, Februar zusammen essen im Soho-Haus hier in Berlin, um mal so ein bisschen über das Festival zu sprechen und welche Filme man noch gucken sollte und so. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie heißt der nochmal?
Der neue? Jojo Rabbit, genau.
Da haben wir ja gesessen und über Jojo Rabbit geredet, weil der nämlich bei euch in den White Nights dieses Jahr lief und wie wir den dann fanden und so. Und während wir über Jojo Rabbit gesprochen haben, kam Taika Waititi zu uns an den Tisch.
Uns ist die Kinnlade so richtig runtergekippt.
Das war reiner Zufall, aber wir unterhalten uns über seinen Film und auf einmal steht er mal so am Tisch und sagt Hallo.
Nee, das war super cool.
Ja, Jojo Rabbit habe ich tatsächlich auch auf den White Nights gesehen.
Das war so ein toller Film.
Das sowieso, das ist auch, darüber haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig gesprochen. Ich finde dieses Flair beim Fantasy-Filmfest so mit den Leuten da zu gucken auch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht auf vielen Festivals unterwegs, war früher ab und zu mal auf der Berlinale, aber Fantasy-Filmfest-Nights oder Fantasy-Filmfest allgemein, das fühlt sich einfach immer irgendwie gemütlich wie mit Kumpels und Freunden irgendwie Filme gucken an, weil ich liebe das, wenn die Leute dazwischen schreien und irgendwie lachen und
Szenen. Und zwar an den richtigen Stellen.
Ja, na genau. Und so Szenenapplaus halt auch an den richtigen Stellen und so. Das ist irgendwie immer so.
Ich habe schon tatsächlich auch Festivals erlebt, da wurde man richtig ein bisschen verärgert, wenn die Leute dann irgendwie bei wirklich bösen Szenen, die jetzt in keiner Form irgendwie lustig sind, also auch nicht für Horrorfilmgucker, wir haben ja schon eine andere Brille auf, aber dann fangen die an zu klatschen, ja, also bei ganz ernsten Sachen. Also das, oh nee, also da gebe ich dir recht, die Stimmung ist gut. Das ist
gut. Achso, jetzt mal
jetzt kommt Top 2. Ne?
2013, A Field in England.
Ach schön,
Band, das war eine mutige Wahl.
So ein Unbequeme.
Wieso? Wieso ist das? Ich bin großer Fan des Regisseurs, aber nicht von dem Film. Aber
jetzt echt doch, ich mag den. Und durch diesen Film habe ich halt den Regisseur Ben Wheatley überhaupt so ein bisschen für mich entdeckt. Habe den hier ganz Kill List und was nicht alles alle noch geguckt, kam, Sightseers und sowas.
Ja.
Und den mochte, das war ich auch, das war so ein Film, da hatte ich vorher, wusste ich irgendwie gefühlt nichts drüber. Und das ist ja auch so ein trippy Historienfilm irgendwie.
Ganz ungewöhnlich.
Die suchen da irgendwie ihren, so einen Konquistador, der irgendwie seinen Schatz sucht und dann essen sie irgendwie Pilze und das wird, also ich kann nicht sagen, dass ich ihn am Ende, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, wirklich verstanden habe, aber ich fand ihn einfach toll, weil er auch visuell so beeindruckend war und dieses Schwarz-Weiß fand ich damals auch immer noch sehr, sehr toll, sobald so Film, oh, Schwarz-Weiß, je, den muss ich mir sowieso noch angucken. Aber nee, Field in England fand ich sehr, sehr cool.
Ich glaube, Wheatley hatte damals quasi nach seinen Erfolgsfilmen davor so eine Art Carte Blanche gekriegt und durfte wirklich machen, was er wollte. Ja. Ne? Und dann hat er diesen Film gemacht.
Ja, also. Das merkt man. Also der spaltet halt, und das ist bei vielen von diesen Carte Blanche Filmen so, ne? Die spalten halt das Publikum, weil du dann wirklich die komplett ungeschminkte Vision von dem Regisseur bekommst. Und das sind natürlich potenziell die faszinierendsten Filme. Ich bin bei dem jetzt zufälligerweise auf der anderen Seite gelandet und habe mich sehr gelangweilt. Aber das ist egal. Das ist schön. Bei mir ist es jetzt ein Film, das ist nämlich noch aus der Zeit, wo der Hype nicht angekommen ist. Und es war, da war ich, ich glaube, es war auch 2001 oder 2002. Das heißt, wir waren so noch eher so Testosteron-Teenies, die dann so versucht haben, so die Horrorsachen und die Slasher. Und wir sind vor allen Dingen Horrorfans gewesen wegen Scream und solchen Sachen damals noch. Also wir haben jeden Slasher geguckt, den wir irgendwie zu sehen bekommen. Und das war dann auch die Auswahl beim Fantasy Filmfest, also immer diese Filme. Aber natürlich guckt man das Centerpiece auf jeden Fall, egal was es ist, weil da muss man den Leuten schon vertrauen, wenn die das auswählen. Und dann haben wir da tatsächlich so als 19-Jährige, die eigentlich nur Blut sehen wollen, da am Sonntagnachmittag gesessen und die fabelhafte Welt der Amelie gesehen. Und das Ding hat einen natürlich, ohne irgendwas vorher zu wissen von Genet, das hat einen so umgehauen. Also wir waren alle unfassbar begeistert. War dann auch erstmal sofort mein Lieblingsfilm für einige Jahre. Und das war einfach nur geil, da zu sitzen und den Film zu sehen, ohne jemals vorher was drüber gehört zu haben. Mhm. Weil als der dann hier angelaufen ist, der war ja mega erfolgreich. In Hamburg gab es ein Kino, das den über 2 Jahre jeden Tag gezeigt hat. Und aber da kam der natürlich schon so mit so Vorschusslorbeeren. Ich sag mal, das einzig andere Mal, wo ich noch sowas Ähnliches erlebt habe, war die Cannes-Premiere von Toni Erdmann. Das waren einfach so zwei so Filme, wo die auch so aus nichts kamen, wo man nichts wusste und die einfach mit so guter Laune überschwemmt haben und so. Das war saugeil.
Ja, also mein Top 2, also gehe ich wieder den bisschen Umweg zum Regisseur, nämlich Gaspar Noé. Und Irreversible. Das war nicht der erste Film, den wir von ihm gezeigt haben. Wir hatten schon Cœur contre tout gezeigt. Und da war er tatsächlich auch schon zu Gast bei uns da, weiß ich noch genau. Da stand er dann so, es war noch im Royalpalast hier in Berlin und war so total, boah, ich hatte so eine schlechte Zeit, ich habe immer so viel gekifft und so. Und dann war ich so depressiv und dann habe ich jetzt diesen Film gemacht, ja. Und ich glaube, es hat sich nicht wirklich viel geändert seitdem. Es geht eigentlich immer so weiter. Und bei Irreversible hatten wir ihn dann nicht zu Gast, da konnte er nicht, aber diese Stimmung mit diesem Film, der wirklich unglaublich hart ist, du hättest ja eine Stecknadel im Kino fallen hören, ja, es sind natürlich auch Leute gegangen, aber das war ja, versteht man ja auch. Und das Spannende, also bei Gaspar finde ich halt, dass er jetzt sehr viel technische Innovation oder so diese Spielereien, die er da gemacht hat, die haben mir immer sehr gut gefallen. Und da diese rückwärts erzählte Geschichte, die Zeit zerstört alles, da habe ich so eine besondere Erkenntnis über mich selber gefunden, nämlich was ich für eine Verdrängerpersönlichkeit sein kann, ja, weil es fängt ja dann sozusagen, geht dann Anfang des Films und da ist ja noch heile Welt und insofern konnte ich mit dem ganzen Furchtbaren, was ich gerade gesehen hatte, viel schneller abschließen und bin eigentlich, also ich will es jetzt nicht natürlich nicht gut gelaunt, aber ich kam damit klar, wenn andere Leute wirklich komplett draußen zerstört waren. Ja,
also das ist so ein Film, der ist gut, aber den kann ich mir nicht nochmal ein zweites Mal angucken. Der hat mich zufällig gemacht. Also ich habe ihn jetzt nur zu Hause auf DVD gesehen. So. Also es ist aber ein toller Film, aber könnte ich mir jetzt nicht nochmal angucken.
Also ich kann persönlich schon auch mit ganz düsteren Sachen, ich gucke mir die auch häufiger an, weil ich dann kann man nämlich, wenn man erstmal dieses ganz Emotionale weg hat, dann kann man doch mehr auf die Details atmen. Und dann wird so ein Film dann, also in der schauspielerischen Leistung, in der Kamera und all dem, dann denken, das war noch mal so extra geflasht, ja, finde ich.
Ich weiß, da habt ihr euch da damals, glaube ich, deswegen, wir haben ja schon über das Publikum geredet und das hat eigentlich ziemlich gut und passend auf die Filme reagiert. Mhm. Damals habt ihr euch, glaube ich, echt Sorgen gemacht. Ich weiß noch, wer von euch, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wer auch immer beim Eröffnungsfilm die Ansprache gehalten hat, hat gleich schon gewarnt. Und auch so ein bisschen darum gebeten, dass bitte nicht die falschen Leute kommen. Also da soll bitte keiner kommen, die dann da irgendwie die Gewalt abfeiern und so. Und das war unnötig, weil es war wirklich absolute Stille und alle waren total niedergeschlagen. Habt ihr denn drüber nachgedacht oder versucht, den Straight Cut zu zeigen?
Nee.
Kein Interesse. Wir haben den nämlich letztes Jahr Venedig gesehen und Björn fand den, glaube ich, ziemlich beeindruckend nochmal.
Was heißt Straight Cut?
Es gibt eine neue Fassung vom Film, aber richtig rum und aber von Noé selbst.
Ja.
Also Gaspar soll jetzt endlich mal seinen neuen Film von Cannes letztes Jahr fertig kriegen, ja. Also da wird nämlich auch noch dran gewerkelt und das, da war ich jetzt irgendwie.
Achso, dieser, der da als Kurzfilm gezeigt wurde, das
wird genau, der war ja so nur 40, 50 Minuten lang oder so und
ich stand in der Schlange.
Auf den warte ich die ganze Zeit.
Ja, ich stand in der Schlange, der sollte um 0.15 Uhr anfangen. Sie haben um 12:45 oder 1 mit dem Einlass angefangen, also schon eine halbe Stunde Verspätung. Und Einlass heißt in Cannes, die Schlange ist ungefähr 2 Kilometer lang.
Ja.
Und das ist kein Scherz. Und die müssen alle noch durch die Sicherheitskontrolle. Also die haben auf keinen Fall vor 3 Uhr morgens mit diesem Film angefangen. Und das konnte ich einfach während Cannes nicht bringen, weil dann wäre der restliche Festival gelaufen gewesen. Ich muss dann nachts noch schreiben. Ja. Also dann hätte ich statt meiner üblichen 4 Stunden nur eine geschlafen. Das wäre einfach nicht gegangen. Also den dürft ihr dann nächstes Jahr gerne zeigen.
Danke. Gaspar muss ihn, wie gesagt, fertigstellen.
Jetzt
wird's spannend.
Swiss Army Man. Okay. Also das war vor allen Dingen, das war auch hier in Berlin im Sony Center da noch, als es das gute Sinister da noch gegeben hat. Proppenvoll bis oben hin. Ich war mit einem Kumpel, wir saßen wirklich auf der Treppe, weil gar nichts mehr ging. Also ich glaube, gefühlt jeder Mensch wollte halt diesen Film sich. Es war, glaube ich, auch der Eröffnungsfilm, ne? Und ich meine, es war der Eröffnungsfilm. Auf jeden Fall.
Das war der Eröffnungsfilm, klar.
Der Film war mega voll, also das Kino war voll bis oben. Wie gesagt, wir saßen wirklich auf der Treppe, aber es hat den Spaß an der Tatsache, dass Daniel Radcliffe eine furzende Leiche spielt, irgendwie in keinster Weise irgendwie was abgetan und toller Film. Und da hat man halt auch wieder gemerkt, so wie viel Spaß es halt macht, so eine Filme halt mit dem richtigen Publikum zu gucken. So, ne? Gerade auch so eine, was ja auch nicht so jetzt so Horror ist irgendwie in dem Sinne, sondern halt so eine skurrile Parodie auf irgendwie alles Mögliche. Und den fand ich sehr, sehr toll.
Ja, das war auch, persönlich fand ich das auch einen der besonders schönen Eröffnungsfilme, weil er halt so viele verschiedene Facetten zu bieten hatte.
Ja. Mhm. Finde ich auch.
Ja, zum Abschluss noch mal, vorletzter, mein Platz 1. Das ist ungefähr auch aus derselben Zeit und hat so ein bisschen damit zu tun, dass Festivals ja auch dazu da sein sollen, mehr noch als die Mainstream-Kinostarts einem so neue Felder zu eröffnen. Das ist keine wahnsinnig kreative Auswahl von mir, aber das ist ein Film, der dann quasi so eine 5- bis 10-jährige Obsession ausgelöst hat mit einer bestimmten Art von Kino und das ist Sympathy for Mr. Vengeance von Park Chan-wook, weil das war so meine erste... Meine, mittlerweile gucke ich wirklich Filme aus allen Ländern der Welt, egal wie klein. Mhm. Ja, also da bin ich überall unterwegs. Aber damals so dieser Start in Südkorea-Kino, das war wirklich das erste Mal, dass ich mich mit Kino außerhalb von Deutschland in den USA wirklich beschäftigt habe.
Mhm. Bei mir ist es tatsächlich auch Park Chan-wook, aber dann der zweite halt hier, Oldboy.
Ja, Oldboy war dann der, wo die uncoolen Leute dazugekommen sind zu diesem Trend.
Na, vielen Dank. Ihr habt es gehört,
da hat's dann,
Christoph nennt mich jetzt gerade offiziell und laut uncool.
Ja, da hat es dann wirklich jeder verstanden, dass man das machen muss, weil das einfach, das war wirklich für uns alle klar, die nächsten 10 Jahre, alles, was irgendwie innovativ ist, wird alles aus Südkorea kommen. Das hat dann nicht ganz so lange gehalten, aber es war schon 7, 8 Jahre lang waren die ja gerade im Genrebereich, aber sowas von weg vom Rest der Welt.
Absolut.
Das war schon ziemlich geil und einfach so, dass es überhaupt sowas gibt, konnten wir uns damals gar nicht vorstellen, solche Art von Kino, und das war einfach unfassbar geil. Du darfst den Abschluss machen.
Also, ihr habt mir jetzt leider das Wort schon aus dem Mund genommen, weil auch ich wollte Park Chan-wook nehmen. Also, Sympathy for Mr. Vengeance hat mich auch damals komplett weggefegt. Für mich wäre jetzt Oldboy, jetzt würde ich als Titel nennen, weil das nochmal so ein wirklicher Erfolgsfilm für uns war. Und die Leute, ich weiß noch genau, wie die aus dem Kino rausgeströmt sind und irgendwie nur meinten, Hammer, Brett und wirklich so, also einfach so, was man sich halt als Festivalmacher wünscht, dass man so eine direkte, total positive Resonanz auf was sieht und dass es halt auch wirklich so, also so voll ist. Das ist einfach toll. Und ich fand aber auch Thirst zum Beispiel einen super Film. Da hatten wir ihn ja in Berlin auch zu Gast. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung, auch da. Also die Schlange für die Autogramme, der arme Mann, der kam ja gerade erst an mit dem Flugzeug und dann musste er bis 1 Uhr nachts da irgendwie stehen und Autogramme geben. Und er hatte an dem Tag auch noch Geburtstag, was mir niemand gesagt hatte. Ich hatte es nur per Zufall im Internet, also der ist ja an dem Tag da, wo er Geburtstag hat. Und dann habe ich ihn vorher gefragt, wäre das okay, wenn wir mit den Zuschauern alle gemeinsam ihnen ein Geburtstagslied singen, Happy Birthday, und dann hat er gesagt, ja, es ist okay, und dann haben wir alle Happy Birthday gesungen. Das Lustige ist, weil es ist ja bei den koreanischen Namen so, dass man nicht so richtig weiß, was Vorname ist und was Nachname, und dann als dann Happy Birthday und da sind alle durcheinander gekommen. Manche haben dann Chan Wook, die anderen Park gebrüllt, ja, es war auch eine lustige Situation. Und darf ich noch einen Film sagen, was meine größte Erfolgs- oder eine ganz besondere Erfolgsgeschichte für mich persönlich war, das war District 9. Der einfach ein großer Film war, also ein 30 Millionen Dollar Budget, also das ist ja jetzt nicht unbedingt was wo Fantasy Filmfest so immer als Partner gesehen wird. Und es war so, dass ich ganz frühzeitig von dem Film wusste, aber die rechte Lage war einfach nicht klar. Ich wusste einfach nicht, an welchen Major ich mich für den Film wenden muss. Und dann hat mir jemand freundlicherweise eine E-Mail gegeben von einem der Executive Producers. Und das allein war schon so toll, dass ich die bekommen habe. Und jetzt stellt euch aber mal vor, ich meine, üblicherweise, wenn du als fremde Person einem ziemlich einflussreichen Menschen aus Hollywood schreibst, also in Deutschland, hätte sich wahrscheinlich keiner zurückgemeldet. Ja, aber der Mensch, postwendend, schreibt er mir und hat mir so weitergeholfen, dass ich wirklich, also bei dem Film, ich habe, glaube ich, 3 Monate gebraucht, ja, um ihn dann wirklich zu haben. Aber ich habe mich gefühlt wie so ein Rugby-Spieler im Touchdown. Immer so linker Haken, rechter Haken und jetzt noch hier lang und da vorbei. Und dann hat's geklappt. Das war toll.
Das war auch wieder in Hamburg 1001 Platz ausverkauft. Hm. Mir wurde schon mittags gesagt, ich darf ihn nicht gucken, weil alle Plätze voll sind. Oh. Ich hatte ihn schon gesehen. Aber das war nicht so schlimm. Aber da standen mittags schon Leute mit Plakaten vor dem Kino, die noch Karten so haben wollten.
Ja.
Also 12 Stunden vorher.
Naja.
Und das waren nicht wenige. Da war alles vor dem Kino voll mit Leuten, ich brauche Karten für District 9. Das erlebt man heute auch nicht mehr.
Ja, und direkt danach haben wir, glaube ich, noch Moon gezeigt. War das nicht auch in Kino 1 in Hamburg? Moon.
Ja, der war auch.
Und das war hintereinander. Das war auch eine ganz tolle Doppelvorstellung, weil es auch nochmal so ein toller Film
ist. Die vollste Vorstellung, die ich gesehen habe, das höre ich, und das ist eine Geschichte, wo der Hype hier angekommen ist, da waren auch alle Treppen voll. Ich weiß gar nicht, wie ihr das mit dem Kartenverkauf gemacht habt, aber es waren wirklich alle Treppen voll. Das war damals Blair Witch Project. Also das Ding in Hamburg, das war so unfassbar, was da los war.
Das stimmt. Da haben auch Leute im Büro bei uns schon angerufen, schon so viel früher, zeig dir diesen Film. Ich so, ja, Moment, also wir werden alle unser Bestes geben. Aber kurz nochmal, wo wir jetzt die ganze Zeit über volle Vorstellungen und so sprechen. Corona-bedingt sind wir total, wir haben die Auflagen und wir halten sie alle ein. Also es wird luftig sein im Kino, man muss sich nicht fürchten, da wird nicht gekuschelt und also alles, ja, den Umständen entsprechend.
Nächstes Jahr wird wieder groß gefeiert.
Genau, nächstes Jahr wird groß gefeiert, dieses Jahr halt Corona-mäßig gefeiert. Da habt ihr es auf jeden Fall, die Bestätigung, dass ihr zum Fantasy Filmfest dieses Jahr gehen könnt. Willst du noch mal sagen, wann es ist? Du konntest es vorhin so gut die letzten die
Daten. Okay, also es geht los in Berlin und Frankfurt vom 9. bis 13. September. Danach kommen Hamburg, München und Nürnberg vom 16. bis 20. September und wir schließen dann in Köln und Stuttgart vom 23. bis 27. September. Wir freuen uns auf euch.
Tja, da habt ihr es. Also geht zum Fantasy Filmfest. Ich sag vielen lieben Dank an Friederike, dass du hier warst.
Ja, danke schön.
Christoph, auch du. Vielen Dank, dass
Wollen
du hier warst.
Wollen wir noch mal ein bisschen Werbung machen für nächste Woche?
Ja, da bin ich ja jetzt gerade dabei.
Weil wir immer nicht so hundertprozentig wissen, worum es nächste Woche gibt, verraten wir euch das nie. Aber jetzt darf Sebastian mal eine Ausnahme machen.
Naja, vor allem, ich muss die Ausnahme auch zusätzlich machen, weil ich bin nächste Woche nicht da. Und das tut mir besonders weh, weil zwei meiner Kollegen sitzen jetzt, oder jetzt wahrscheinlich nicht, jetzt sind sie schon raus, haben jetzt gerade in der Pressevorführung Christopher Nolans Tenet geguckt.
Wow.
Der ja nächste Woche endlich in den Kinos startet. Und da deswegen werden wir nächste Woche hier bei Leinwandliebe natürlich auch über Tenet sprechen. Allerdings werden das nur der gute Julius und Markus machen, weil ich bin an der Ostsee und gönne mir ein bisschen Sonne. Bin dann die Woche drauf wieder da. Aber ja, freut euch auf Tenet und freut euch aufs Fantasy Filmfest. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Lob, Kritik, Anmerkung an leinwandliebe@filmstarts.de und alles zum Fantasy Filmfest unter www.fantasyfilmfest.com. Mhm. Und ja, geht ins Kino, bleibt gesund und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Aber ihr hört Leinwandliebe nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.